Hallo liebe Kommilitoninnen und anderweitige Zuhörerinnen. Wir, das sind Nina, Annika, Nicole, Sarah, Julian und ich, Alex, behandeln in diesem Podcast das Thema Rassismus in der Berichterstattung. Über begriffstheoretische Auseinandersetzungen, beispielhafte Fallanalysen sowie einem Exkurs zur Situation in Polen setzen wir uns am Ende mit der Frage auseinander, wie Rassismus im journalistischen Bereich vermieden werden kann. In der Beschreibung findet ihr die Links zu den Bildern, die wir systematisch auf ihren rassistischen Gehalten analysieren werden. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir mit der Analyse rassistischer Berichterstattung beginnen, muss zunächst der Begriff des Rassismus genauer gefasst werden. Als theoretische Grundlage beziehen wir uns hierfür einerseits auf die Ausführungen von Woda-Kreisicke, die die Formen und die etymologische Entwicklung des Begriffs näher beleuchten. Andererseits und im Anschluss daran stellen wir das Rassekonzept und die linguistischen Realisierungsformen von Rassismus nach Ludger Hoffmann vor, da sich so Theorie- und praxisorientierte Analyse verbinden lassen. Nach Woda-Kreisicke kann sich heutiger Rassismus vielseitig ausprägen und reicht vom genetischen, biologischen, kulturellen, ethnopluralistischen, institutionellen und Alltagsrassismus über Xenorassismus, Rassismus an der Spitze, in der Mitte oder in der Elite der Gesellschaft, altem, neuen oder Neorassismus bis hin zu positivem, nicht egalitärem oder Differentialist-Rassismus. Bis ins 18. Jahrhundert war die geläufige Bedeutung von Rasse in Bezug auf Menschen mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Dynastie verbunden. Demnach galt er nicht als Denotat für biologische Kriterien, sondern für Adel und Qualität. Dies änderte sich jedoch im 18. und 19. Jahrhundert durch pseudobiologische und anthropologische Systematisierungen, die den Begriff der Rasse mit übergeneralisierenden, phänotypischen Eigenschaften ausstatteten. Dadurch kam es zur Kategorisierung bzw. Stigmatisierung von Menschen aller Kontinente und Länder. So wurde nach und nach die Idee der Rasse in polithistorische Literatur integriert und dann in die Terminologie der Menschheitsgeschichte übertragen. Woda-Kreisicke definieren Rassismus als ein Stigmatizing Flag Word, welches vielfach als politischer, polysemer Kampfbegriff instrumentalisiert wird. Dabei referiert das Konzept meistens auf soziale Diskriminierung, deren Basis Praktiken der Rassifizierung bilden, also semiotische Praktiken, die soziale Verhältnisse auf Grundlage rassischer Kategorien konstruieren. Doch wie ist das Konzept der Rasse zu definieren und wie wird Rassismus sprachlich realisiert? Ludger Hoffmann stellt in seinem Aufsatz eine schrittweise Definition des Rassekonzepts dar, die vor allem auf der epistemischen Differenzierung zwischen einer In- und einer Outgroup bzw. einer Wir- und einer Die-Gruppe basiert und die er wie folgt beschreibt. Zitat. Erstens, Rassismus basiert auf einer gesellschaftlichen Aufteilung in Gruppen, die im Gegensatz zueinander stehen, einer neutral oder positiv bewerteten und einer oder mehrerer negativ bewerteten. So ergibt sich ein hierarchischer Aufbau. Zweitens, in der Aufteilung erhält die Wir-Gruppe den Vorrang, etwa weil sie kulturelle oder historische Verdienste hätte, mehr Bildung und Intelligenz, vorteilhafteres Aussehen oder bessere Gene besäße, etc. Den Die-Gruppen, also den anderen, komme ein auf den Vergleichsdimensionen nachgeordneter Rang zu. Drittens, die Gruppen müssen mehr oder minder zweifelsfrei unterschieden werden können. Dazu werden Eigenschaften herangezogen, die als Indikatoren fungieren. Das sind a. oberflächlich leicht zu identifizierende, unveränderliche Eigenschaften wie Hautfarbe, Gestalt, Kopfform und die Sprache oder b. nicht sichtbare Charakteristika wie Herkunft, Blut oder Gene. Der primitive Rassismus greift immer wieder auf A zurück, der pseudowissenschaftliche auf A und B. Viertens, zur Differenzierung gehört die im Wissen verankerte epistemische Zuschreibung von mit der Gruppe assoziierten Dispositionen und Handlungspraktiken, wie beispielsweise Minderbegabung, Faulheit, Triebhaftigkeit, Rohheit, Essgewohnheiten, Feste etc. Die Zuschreibungen werden vor allem an der Die-Gruppe festgemacht, während die Wir-Gruppe in der Regel durch neutrale, positive Merkmale oder ihre Abwesenheit gekennzeichnet ist. Fünftens. Der Kontrast wertet die Eigengruppe auf. Ihre Eigenschaften, etwa die der Weißen, erscheinen weniger als rassische. Sie werden als Merkmale eines Normaltypus dargestellt. Von den Gruppen geteilte Charakteristika spielen keine Rolle. Sie werden, wo sie auftauchen, ignoriert oder heruntergespielt. Sechstens. Wo begründet wird, finden sich bloße Plausibilitäten, Vertrauen auf das oberflächlich Sichtbare oder an wissenschaftliche Arbeiten angelehnte Formulierungen, die sich auf Beobachtungen, Messungen, zum Beispiel der Schädelform, Schlüsse und pseudologische Extrapolationen beziehen, manchmal aber auch Mythen, geheimes Wissen, spezielle Zugänge Eingeweihter etc. in Anspruch nehmen. Siebtens. Rassistische Äußerungen zeigen die Merkmale eines im Wissen der Wir-Gruppe verankerten Bildes. So viel zum Rassekonzept. Werden wir nun konkreter und sprechen über rassistische Handlungsmuster und Äußerungsformen. Hoffmann beschreibt das Muster Beleidigen als pragmatischen Rahmen für verbalen Rassismus. So sind Volksverhetzung, Verleumdung und üble Nachrede Beispiele rassistischer Äußerungsformen der Beleidigung und gelten strafrechtlich als Äußerungsdelikt. Hoffmann führt weiter aus, Zitat: Beleidigungen treten auf, wo ein Kooperationszusammenhang schon gestört, aufgegeben oder gar nicht existent ist. Rassistische Inhalte können auch in anderen Handlungszusammenhängen vorkommen, als Gehalt in Erzählungen, in Begründungen, Reisebeschreibungen etc. In vielen Konstellationen wird eine wenigstens minimale Anwesenheit Dritter als Resonanzboden oder eine größere Öffentlichkeit auf einer sozialen Plattform vorausgesetzt. Zitat Ende. Somit kann Rassismus nicht nur auch in journalistischen Erzeugnissen auftreten. Durch die den Medien inhärente Öffentlichkeitsfunktion werden zudem die Reichweite und Wirkkraft rassistischer Äußerungen potenziert. Und welche linguistischen Merkmale weisen rassistische Äußerungen nun auf? Auch an dieser Stelle sollen Hoffmanns Ausführungen herangezogen werden, in denen er erläutert, dass, Zitat, rassistische Äußerungen die Ausdrucksmöglichkeiten für die Generalisierung über Klassen und Gruppen, für die Generizität des in einer Äußerung Gesagten nutzen können. Sie umfassen vor allem Nominalgruppen, Prädikationen und quantifizierende Formen. Möglich sind auch herabsetzende nominale Ausdrücke, wie zum Beispiel Schimpfwörter, Spottnamen oder Prädikate, die negativ bewertende Charakteristika zuweisen. Generalisierung kann ferner durch eine Indefinitheitskonstruktion, also ein beliebiges Individuum einer Gruppe, bei semantisch passender Prädikation ausgedrückt werden. Beispiele für rassistische Generalisierung von Gruppen durch epistemische Zuschreibung sind: Ausländer sind kriminell, Schwarze sind faul oder wenn Beatrice von Storch auf Twitter von barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigten Männerhorden spricht. Auch Antisemitismus kann, wie zu Zeiten des Nationalsozialismus, eine Form von Rassismus darstellen. Da unsere Gruppe von einer Erasmus-Studentin aus Polen bereichert wird, haben wir die Möglichkeit, auch mal die Medien unseres Nachbarlandes genauer zu beleuchten. In einem kleinen Exkurs erzählt euch jetzt Nina mithilfe der Zuarbeit von Nicole etwas über antisemitische Berichterstattung in Polen.
Auch in Polen lassen sich leider eindeutige Beispiele für Rassismus und Diskriminierung in den Medien finden. Opfer dieser Anfeindungen werden dabei am häufigsten Juden, obwohl diese aktuell gerade mal 0,026% der polnischen Bevölkerung stellen. Die Bundeszentrale für politische Bildung bezeichnet diesen Antisemitismus als einen Spiegel der früheren polnisch-jüdischen Beziehungen, als auch das Ergebnis historisch-gesellschaftlicher Strukturen und unterscheidet drei Arten von Antisemitismus. Zunächst den traditionellen, welcher auf alten religiösen Annahmen beruht, etwa wie die Schuld der heutigen Juden für den Tod Jesu Christis. Dann den Glauben an eine jüdische Verschwörung, eine nicht religiöse Form antijüdischer Vorurteile, die von einer rassistischen Definition ausgeht und Juden als Gruppe sieht, die durch politischen und gesellschaftlichen Einfluss eine weltweite Machtübernahme anstreben. Zuletzt die dritte Form, einen sogenannten sekundären Antisemitismus, bei dem eine antijüdische Haltung abgestritten wird, aber gleichzeitig die Juden selbst für ihr Schicksal verantwortlich gemacht werden, was häufig in der Annahme mündet, der Holocaust würde nur von Juden instrumentalisiert werden, um sich Vorteile gegenüber anderen Gruppen zu verschaffen. Das Zentrum für Vorurteilsforschung der Universität Warschau hat 2019 in einer repräsentativen Studie herausgefunden, dass in Polen eher die letzten beiden Formen von Antisemitismus vertreten sind, also der sekundäre und der Glaube an eine jüdische Verschwörung. Die Stimmen der Hassreden sind dabei nicht selten VertreterInnen der katholischen Kirche. So zum Beispiel der ehemalige Priester Jacek Miedla, der öffentlich gesagt hat, die Juden wären ein, in Anführungsstrichen, Krebsgeschwür unserer Gesellschaft und nach einer, in Anführungsstrichen, nationalistischen Chemotherapie verlangte. Ein anderes trauriges Paradebeispiel ist der katholische Radiosender Radio Maria, der von Priestern und Nonnen produziert wird und für seinen offenen, fremdenfeindlichen und antisemitischen Ton bekannt ist. Ernstzunehmende Konsequenzen hat es für den Radiosender jedoch noch nie gegeben. Als Leiter und Gründer des Senders Tadeusz Rydzek, einen togolesischen Franziskanermönch mit den Worten »Noch ein Schwarzer, oh Gott, der hat sich noch nie gewaschen«, begrüßte, wies die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren direkt ab, da es sich wohl nur um einen unangebrachten Scherz handelte. Die Stimmen gegen den Sender sind vereinzelt und leider oft zu leise. Dabei besteht kein Zweifel, dass derart diskriminierende Sprache nur ein Nährboden für noch direkteren Rassismus ist. An diesem Punkt endet der kurze Exkurs zu Polen und Annika wird an die Macht der Sprache anknüpfen und uns etwas zum Ursprung rassistischer Berichterstattung erzählen. Um zum Thema rassistische Berichterstattung zu gelangen, soll im Vorhinein geklärt werden, welche Wirkung die Sprache und das gezielte Nutzen von Sprache hat. Ferdinand de Saussure definiert die Sprache als ein gewachsenes System von Klassifikationen. Diese würden durch Konventionen innerhalb der Gesellschaft entstehen und stellen somit ein soziales Produkt dar. Die Entstehung der Klassifikation erfolgt laut de Saussure durch die Wiederholung von Wörtern in bestimmten Assoziationsketten. Im Hinblick auf das Thema Rassismus kann demnach festgehalten werden, dass die Wiederholung rassistischer Äußerungen Einfluss auf dessen Verbreitung nimmt. Die Quelle der rassistischen Wurzeln der deutschen Sprache sind hierbei auf den Kolonialismus zurückzuführen. Dabei wurde unter anderem die Sprache als Mittel zur Legitimation der brutalen und ausbeuterischen Vorgehensweise genutzt, was die Auswirkungen der Verwendung und des Einflusses von Sprache unterstreicht. Ein weiteres Mittel der Sprache, welches in diesem Kontext genutzt wurde, war das Ignorieren der Selbstbezeichnung der unterdrückten Menschen. Daraus ist abzuleiten, dass auch das Nichtverwenden von Sprache Einfluss nimmt. Bezogen auf die heutige Zeit erweist sich das Problem, dass Rassismus in Deutschland als Phänomen gesehen wird, was die Deutschen nur am Rande berührt. Es wird nicht als gesellschaftliches Problem angesehen, sondern allgemein RechtsextremistInnen und bildungsfernen Menschen zugeschrieben. Anhand dieser Einstellung ist zu erkennen, dass der Alltagsrassismus in Deutschland sehr wohl vertreten ist, nur dass er in seiner sprachlichen Erscheinungsform zur Normalität geworden ist. Ursache dafür ist die mangelnde Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands und dass die rassistischen Wurzeln von Begriffen nicht hinterfragt werden. Bevor wir zur konkreten Darstellung der Rolle des Journalismus kommen, soll noch einmal zum Thema Selbstbezeichnung Bezug genommen werden. Noa So beschreibt in ihrer Buchausgabe Deutschland Schwarz-Weiß die linguistischen Aspekte der Selbst- und Fremdbezeichnung und deren Auswirkungen. Sie erklärt, dass das Identifikationsmerkmal jeder Person und Personengruppe die Selbstbezeichnung darstellt. Damit einhergeht das Recht zur Selbstbezeichnung, welches beispielsweise im Kontext des Kolonialismus untersagt und damit als Mittel von Eroberungs- und Besatzungsmächten genutzt wurde. Dieses Verbot hat demnach die Unterdrückung und den Identitätsverlust zur Folge. Doch auch heute noch wehren sich rassistisch diskriminierte Menschen in Deutschland dagegen, dass Selbstbezeichnungen wie Afrodeutsch, Schwarz oder Roma systematisch ignoriert und verweigert werden. Stattdessen werden diese Selbstbezeichnungen durch rassistische Begriffe in kolonialer Tradition ersetzt. Die Massenmedien dienen heute als Informationsquelle vieler Menschen und haben daher einen hohen Einfluss auf die Vermittlung von Werten und Normen. Das Agenda-Setting der Medien soll die Themen darstellen, die in der Gesellschaft als besonders wichtig betrachtet werden. Die Auswahl erfolgt durch die Selektierung und Wiederholung bestimmter Themen. Des Weiteren beeinflussen die Medien durch die Art ihrer Berichterstattung. Diese Beeinflussung wird Medienpriming genannt und spiegelt sich in dem Wissen und den Empfindungen der Konsumenten wider. Ein Beispiel hierfür stellt die Berichterstattung über Geflüchtete in Deutschland dar. Eine Untersuchung stellte hierbei fest, dass am häufigsten in diesem Zusammenhang über kriminelle Geflüchtete berichtet wird. Aufgrund solcher Einflüsse festigt sich ein Bild, welches auf die gesamte Gruppe übertragen wird. Ebenso häufig genutzte Begriffe lauten Flüchtlingskrise, Einfallsrouten, Frontstaaten und Flüchtlingsstrom oder auch Flüchtlingsflut, welche das Gefühl der Bedrohlichkeit und der Unüberschaubarkeit mit sich bringen. Das Untersuchungsergebnis zeigt, wie Medien durch die Vorgabe einer Interpretation Deutungsmuster etablieren und Stereotype bedienen. Die hier aufgeführten Beispiele zeigen den erhöhten Bedarf an Reflexion beim Konsum von Medien auf, um den Rassismus zu erkennen und dem entgegenzutreten. Die besondere Rolle der JournalistInnen als VerfasserInnen solcher Berichte wurden in diesem Abschnitt dargelegt und soll im Anschluss durch mehrere Beispiele unsererseits untermalt werden. Dabei möchten wir uns die Fragen stellen, welche Aussagekraft die Berichte, Überschriften und Titelbilder bestimmter Zeitungen und Zeitschriften haben, ob diese Stereotype bedienen und rassistische Äußerungen verwenden.
Für die multimodale Analyse unserer beiden Titelbilder bietet es sich an, nach dem Top-Down-Modell von Hartmut Stöckel aus dem Jahre 2011 vorzugehen, da es, Zitat, konsequent multimodal ausgerichtet ist, von der globalen Textstruktur hin zu den auffälligsten Details verfährt und die generelle Machart und die Tonalität des Kommunikats ins Zentrum stellt. Zitat Ende. So erfolgt die Analyse in fünf Schritten. Erstens die Segmentierung des Kommunikats. Zweitens die Verteilung und Strukturierung der einzelnen Zeichenmodalitäten. Drittens die semantischen Beiträge bzw. Funktionen der Modes. Viertens die intermodale Kohärenz und sogenannte Edit Points. Und fünftens die Semiotik salienter Zeichenkomplexe. Das erste Fallbeispiel der Zeitschrift Der Spiegel ist vom 16.06.2018. Das Titelbild beinhaltet Schrifttext am oberen rechten Rand, der folgendes beinhaltet. Die deutsche Frage. Wie gehen wir mit Migranten um? Die Flüchtlingskrise gefährdet Merkels Kanzlerschaft. Der Bildinhalt zeigt ein Schlauchboot mit unkenntlichen Menschen, welches auf einem Meer schwimmt und über eine Welle ragt. Das Meer ist ebenso wie die Menschen und das Boot stilisiert. Das Bild zeigt also kein reales Foto wie etwa von einer Kamera. Farblich sind das Boot und die Menschen darin in Grautönen abgebildet, während das Meer und die obere Hälfte des Hintergrundes zusammen die Farben der Deutschlandflagge, also schwarz, rot, gold, darstellen. Im Cover überwiegt die Modalität des Bildes sowie der erste Teil des schriftlichen Textes die deutsche Frage, da er mit einer deutlich größeren Schriftgröße abgedruckt wurde. Somit dient das Bild als Blickfang und erzeugt einerseits eine ernsthafte Tonalität und, durch die künstliche Beschaffenheit und Farbgebung, andererseits ein distanziertes und nationales Verantwortungsgefühl oder Pflichtbewusstsein. Der Text dient zur Kontextualisierung und Konkretisierung und untermauert die Tonalität des Bildes. Für die semantischen Beiträge der beiden Modalitäten lässt sich zunächst festhalten, dass das Bild eine ankommende Gefahr für Deutschland, die über das Meer kommt, suggeriert. Das Boot, das sich hinter den Wogen des Meeres bis ins Unkenntliche zu erstrecken scheint, potenziert mit der darin anonymen und homogenen Menschenmasse den Eindruck der anrückenden Gefahr. Somit werden bildlich einerseits das Fremde und andererseits nationale Identität als Kernthematiken aufgerufen. Der Text konstruiert eine politische und gesellschaftliche Dimension, in der primär Fragen der Identität und der Migrationspolitik diskursiv eingebettet werden. Durch negativ konnotierte Wörter wie Krise oder gefährdet werden die derzeitigen politgesellschaftlichen Umstände in Deutschland als Tiefpunkt mit Unsicherheiten für die Zukunft und Regierung Deutschlands beschrieben. Zur intermodalen Kohärenz lassen sich im Wesentlichen vier Edit Points feststellen, in denen sich Text und Bild semantisch und pragmatisch aufeinander beziehen. Als auffälligster Edit Point fungiert die Verbindung zwischen dem Wort Deutsche und den plastischen Nationalfarben, wodurch unmittelbar der diskursive Raum als auch die scheinbar betroffenen Personen konkretisiert werden. Aus dem kleingeschriebenen Text ergibt sich der zweite Edit Point, sodass die beschriebenen Migranten mit den gesichtslosen Menschen auf dem Boot in Beziehung zueinander gesetzt werden können. Damit wird den abgebildeten plastischen Figuren eine vage Identität zugewiesen, während sie ihnen im gleichen Moment durch Anonymität, Farblosigkeit und die Vielzahl von Personen abgeschrieben wird. Als drittes ermöglicht die Formulierung »Wie gehen wir um mit?« eine metaphorische Deutungsweise des Gesamtbildes. So scheinen die Deutschland repräsentierenden Wellen über das Schicksal der Flüchtlinge zu entscheiden. Viertens konkretisiert die beschriebene Flüchtlingskrise und die gefährdete Kanzlerschaft die im Bild übermittelte Gefahr, die nicht für die Menschen im Boot, sondern für Deutschland und für die politische Position Merkel bestünde. Zur Semiotik salienter Zeichenkomplexe wollen wir zunächst auf die Bildlichkeit des Bildes zu sprechen kommen. Die gesichtslose Menschenmasse und das scheinbar unendlich lange Boot versinnbildlichen die Angst vor dem Fremden. Dieses Fremde scheint im Sinne der Bildhaftigkeit immer näher, fast auf die Betrachtenden zuzukommen. Die Welle ist einerseits sowohl Kontrollinstanz als auch Schutzwall vor der anrückenden fremden Masse. Andererseits wird durch die Welle und die Menschenmasse der im politischen und gesellschaftlichen Rahmen benutzte Terminus Flüchtlingswelle ikonisch aufgegriffen. Dieser Begriff ist durch seinen semantischen Bezug zu Gefahren der Natur sowie seiner diskursiven Verwendung negativ aufgeladen und bewirkt daher eine abwertende bzw. distanzierende Haltung gegenüber dem Dargestellten. Da sich das Boot in der Mitte des Bildes und in der Mitte der stilisierten Nationalflagge befindet, kann das Problem als ein gesamtgesellschaftliches verstanden werden, was durch den Text noch eindringlicher wird. So vermittelt die Formulierung, die deutsche Frage, den Eindruck, als gäbe es nur diese eine Frage für Deutschland und alle Deutschen, sodass die Frage selbst als Merkmal nationaler Identität fungiert. Auch wird eine scheinbar deutsche Einheitlichkeit suggeriert, was durch das in der Frage stehende Personalpronomen wir zusätzlich potenziert wird. Damit wird, um nach Hoffmanns Konzept zu argumentieren, klar zwischen einer Wir-Gruppe, also die Deutschen, und einer Die-Gruppe, also die Migranten, differenziert. Der Die-Gruppe werden jegliche Identifikationsmerkmale aberkannt, was sich vor allem in der verallgemeinernden Fragestellung zeigt. Durch den Begriff Migranten erfolgt eine Stigmatisierung und Generalisierung aller einwandernden Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Beweggründe oder sonstiger Eigenschaften. Diese Generalisierung wird durch das Fehlen eines Artikels bzw. Pronomens vor dem Begriff zusätzlich verstärkt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Titelbild der deutschen Wir-Gruppe ein hohes Maß an Identität, Pflichtbewusstsein und Verantwortung in Zeiten einer vermeintlichen politgesellschaftlichen Krise zuschreibt. Diese Verantwortung bestünde gegenüber einer fremden, über das Meer einfallenden Die-Gruppe, die hier, ähnlich wie in von Storchs Tweet, als Gefahr für Deutschland und die nationale Sicherheit steht. Diese Die-Gruppe, die Migranten also, wird mit keiner Religion, nationalen Herkunft oder ideologischen Gesinnung charakterisiert, sodass ein für alle Migranten geltendes Angst- oder gar Hassbild konstruiert wird. Damit wird die Gefahr, die für Menschen bei der Flucht über das Meer besteht, quasi gar nicht thematisiert und stattdessen diskursiv verlagert, sodass Migrantinnen als Täterinnen und die Deutschen als Opfer der Flucht und der Flüchtlingspolitik inszeniert werden.
Kommen wir nun zum zweiten Beispiel aus der Reihe der Titelbilder des Spiegels. Es handelt sich in diesem Fall um das Titelbild vom 01.02.2020. Das Titelbild besteht im unteren Bereich aus einem Text, welcher wie folgt lautet: Coronavirus, made in China, wenn die Globalisierung zur tödlichen Gefahr wird. Hinter diesem Text befindet sich das Bild, auf dem eine asiatisch aussehende Person in einer Schutzkleidung zu sehen ist. Die Schutzkleidung besteht aus einem roten Cape, einer Gasmaske und einer Schutzbrille. Die eine Hand der Person ist frei und hält ein Handy. Zudem trägt die Person große Kopfhörer. Der Hintergrund des Bildes ist gräulich verschwommen. Anhand der zuvor genannten Analyse möchte ich euch auch an diesem Beispiel kritische Aspekte aufzeigen. Auf dem Titelbild steht insgesamt das Bild im Vordergrund, sowie auch ein Teil des Textes, welcher in Gelb und in einer größeren Schriftgröße als der restliche Text dargestellt wird. Daher liegt der Fokus auf der dargestellten Person und den Farben Rot und Gelb, aus denen das Titelbild hauptsächlich besteht. Die Kernproblematik, welche das Titelbild widerspiegeln soll, bezieht sich auf die Verbindung der Corona-Pandemie mit der Globalisierung und stellt China als Sündenbock dar. Der zuvor beschriebene Text erklärt das Bild näher und gibt weitere Informationen, um welche Situation es sich in dem Bild handeln soll. Die Farben, der verschwommene Hintergrund und die Schutzkleidung der Person erzeugen eine bedrohliche Stimmung, welche durch die Textaussage unterstrichen wird. Separat betrachtet können auf dem Titelblatt zwei Themenfelder analysiert werden, die miteinander in Verbindung gebracht und folglich mit einem Abhängigkeitsverhältnis dargestellt werden. Einmal thematisiert das Bild die Corona-Pandemie, was durch den Text und die Schutzkleidung der Person erkennbar wird. Zweitens kristallisiert sich aus dem Text über die Globalisierung sowie auch dem Spruch Made in China aus den dargestellten Farben Rot und Gelb, welche zugleich die Farben der chinesischen Flagge darstellen, und den technischen Produkten das zweite Thema China heraus. Was soll also durch das Titelbild vermittelt werden? Welche Interpretation wird durch dieses vorgegeben und welche Reaktionen können dadurch ausgelöst werden? Das Titelbild löst durch die hier beschriebene Darstellung eine Kette von Assoziationen aus. Das Coronavirus wird mit dem Spruch Made in China verknüpft. Zudem wird im Untertitel die Globalisierung als tödliche Gefahr betitelt. Daraus ist abzuleiten, dass hier die Schuld an der Entstehung des Virus China zugetragen wird und des Weiteren die Globalisierung, also der Austausch mit China, als Verbreitung wirkt. Dies verdeutlicht, dass nur negative Konnotationen mit China vermittelt werden. Diese Pauschalisierung und Stereotypisierung der asiatischen Person im Bild führt zu einer Generalisierung und überträgt diese auf eine ganze Gruppe von Menschen. Neben diesem Aspekt der Schuldzuweisung im Falle der Corona-Pandemie werden durch die thematische Behandlung der Globalisierung die wirtschaftlichen Interessen in den Vordergrund gerückt und auch abgewertet. Die Person, welche Kopfhörer trägt und auf ein Handy schaut, wird daran anknüpfend als unaufmerksam und frei von Interesse für dessen Umwelt dargestellt. Durch die Dramatisierung, die durch die Signalfarbe Rot, die Gasmaske, den Schutzanzug und der Aussage der tödlichen Gefahr im Text erzeugt wird, schürt das Titelblatt Ängste und unterstützt eine Abwehrhaltung gegenüber der betroffenen Gruppe. Wie im Abschnitt zum Rassismus erklärt wurde, sind hier demnach rassistische Aspekte zu erkennen, die die Sichtweise von Gruppen mit bestimmten zugeschriebenen Merkmalen unterstützt, die sie negativ bewertet und Dispositions- und Handlungspraktiken zuschreibt. Die Analyse der zwei Titelbilder des Spiegels ist damit abgeschlossen. Daran anschließend wird euch Julian im Folgenden das dritte und letzte Beispiel zur rassistischen Berichterstattung vorstellen.
Ein Thema, welches insbesondere im Jahr 2020 eine große mediale Präsenz hatte, ist die Black Lives Matter Bewegung. Nachdem in den USA der Afroamerikaner George Floyd von einem weißen Polizisten getötet wurde, kam es landesweit zu Protesten gegen rassistische Polizeigewalt gegen Persons of Color. Selbstverständlich wurde über die Ereignisse in den USA auch hierzulande berichtet und dabei wurde tatsächlich immer wieder der Begriff Rassenunruhen verwendet. Dieser Begriff ist allerdings grundlegend falsch und ebenso rassistisch, da ein völlig falsches Bild der Proteste impliziert wird und diese automatisch negativ geframed werden, ähnlich wie es sich mit den Begriffen Flüchtlingsstrom oder Flüchtlingswelle verhält. Der Blogger Nasir Ahmad hat daraufhin recherchiert, wie viele deutsche Medien den Begriff tatsächlich benutzt haben und das Ergebnis auf Twitter geteilt. Darunter waren unter anderem Marietta Slomka im ZDF, Die hat es später allerdings korrigiert und sich entschuldigt. Die RP Online, die Mainpost, die FAZ, Zeit Online, das Handelsblatt, der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung, die im selben Atemzug auch zugibt, den Begriff selbst benutzt zu haben, hat in einem Framing-Check mal die Bedeutung des Wortes analysiert und warum diese so problematisch ist. Im amerikanischen Raum ist nämlich häufig die Rede von Race Riots und die werden dann im Deutschen 1:1 mit Rassenunruhen übersetzt. Das Problem hierbei ist allerdings, dass der englische Begriff Race Menschen mit ähnlichen äußerlichen Merkmalen, also zum Beispiel der Hautfarbe oder einer ähnlichen Sozialisation meint und somit eher kulturell konnotiert ist. Die Definition des Begriffs Race im Cambridge Dictionary lauten: One of the main groups to which people are often considered to belong based on physical characteristics that they are perceived to share, such as skin color or eye shape. Oder a group of people who share the same language, history and characteristics. Der deutsche Begriff Rasse beschreibt allerdings hauptsächlich biologische Merkmale und suggeriert somit, dass Menschen aufgrund biologischer Unterschiede bestimmte Charakteristika aufweisen, was erwiesenermaßen falsch ist. Zudem handelt es sich bei den Demonstrierenden ja nicht um eine bestimmte Personengruppe, sondern um Menschen jeglicher sozialer Herkunft, Ethnizität oder Glaubensrichtung, die aus Solidarität mit den Betroffenen protestieren. Der Begriff Unruhe ist ebenfalls problematisch, denn er suggeriert, dass ein friedliches System gestört, also Unruhe gestiftet wird. Das ist jedoch größtenteils nicht der Fall, da für die Betroffenen keineswegs ein bestehender Frieden gestört werden, sondern gegen jahrelange systematische Ungerechtigkeit vorgegangen werden soll, die eben nicht länger akzeptiert wird. Als die als eigentliche Unruhe empfundene Situation kann somit eher das von strukturellem Rassismus durchzogene System betrachtet werden, in welchem die Proteste das Ziel verfolgen, eine für alle gleiche und gerechte Behandlung zu erreichen. Davon ausgenommen sind selbstverständlich gegen Unbeteiligte gerichtete gewalttätige Ausschreitungen und Plünderungen. Diese sind jedoch nicht als Teil der Black Lives Matter-Proteste zu betrachten, sondern eben als Ausschreitungen durch Personen, die die aufgeheizte Stimmung ausnutzen wollen, um sich zum Beispiel selbst zu bereichern oder einfach nur um für Chaos zu sorgen. Durch die Benutzung des Begriffs Rassenunruhen wird also das Recht auf Protest und freie Meinungsäußerung auf einen den Frieden störenden Gewaltakt reduziert und die Protestierenden somit zu unerwünschten Unruhestiftern deklariert. Nun stellt sich noch die Frage, was denn dann ein geeigneterer Begriff wäre. Nasir Ahmad gibt auf Twitter mit dem Hashtag Rassismusunruhen einen Alternativvorschlag, der weniger framed und diskriminierend ist, da er das Problem von den Rassen hin zum tatsächlichen Problem des Rassismus lenkt. Allerdings wäre es vielleicht am besten, gänzlich auf den Begriff Unruhen zu verzichten, wenn von den Black Lives Matter-Protesten die Rede ist und, wie ebenfalls von der SZ suggeriert, einfach von Protesten oder Demonstrationen gegen Polizeigewalt zu sprechen und die Ausschreitungen eben gesondert als solche zu benennen. Jetzt wissen wir also, was alles schief läuft. Dennoch stellt sich am Ende noch die Frage, wie man denn von Grund auf verhindern kann, dass Journalismus derartige rassistische oder diskriminierende Züge annimmt. Dieser Frage wird sich nun zum Abschluss Sarah annehmen.
Dieser Podcast verfolgte das Ziel, dessen Hörer für das Thema Rassismus im Rahmen der Berichterstattung zu sensibilisieren. Nachdem wir darauf aufmerksam machten, wie sich Rassismus in den Medien äußert, ist die Arbeit aber noch nicht getan. Denn Rassismus zu erkennen, ist erst der erste Schritt, um diesen zu bekämpfen. In Bezug auf die Berichterstattung sollte sich deshalb an folgende Regeln gehalten werden. Erstens, die Tatsachentreue. Zweitens, Objektivität. Denn Objektivität soll unvoreingenommene kritische Beobachter und Rechercheure hervorbringen. Dies beinhaltet also auch, Sprache entsprechend anzupassen und negativ konnotiertes, wertendes Vokabular auszutauschen. Darüber hinaus sollte oft drittens W-Fragen als Grundlage geachtet werden, um sachliche, relevante Fakten zu liefern. Es ist an dieser Stelle noch einmal deutlich zu machen, dass Journalismus vor allem neutrale Berichte hervorzubringen hat. Anhand der vorangegangenen Beispiele wird deutlich, dass dies im Hinblick auf Boulevardzeitungen oft nicht der Fall ist. Hier wird oft mit provokativen Titeln und Titelbildern gespielt, um Klicks und Käufe zu generieren. Dies ist natürlich unmoralisch und verursacht einfältig gefärbte Bilder. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Journalisten und Journalistinnen, welche sich den genannten Problemen bewusst sind. Viele von ihnen schlossen sich bundesweit zu den neuen deutschen Medienmacher und Medienmacherinnen zusammen und setzten sich beispielsweise für mehr Vielfalt in den Medien, differenzierte Berichterstattung und kultursensible Aus- und Weiterbildung für Journalisten und Journalistinnen ein. Wie ich aber bereits sagte, ist eine kritische Betrachtungsweise, um Rassismus zu erkennen und zwielichtige Artikel zu hinterfragen, nicht das Einzige, was wir als Privatpersonen tun können. Jeder Einzelne von uns kann und sollte künftig auf Folgendes achten. Erstens, sich mit Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, zu solidarisieren, ihnen zuzuhören und Hilfe anzubieten. Zweitens, austauschen über Rassismuserfahrungen, denn dies führt bei Betroffenen zu Verunsicherung und Einsamkeit. Drittens, Rassismus beim Namen nennen und Vokabular überdenken, denn viele Begriffe verschleiern oder beschönigen rassistische Beweggründe. Viertens, Positionen und Argumentationsweisen analysieren, denn dieses Vorgehen ermöglicht es uns, den Verstoß schneller einzuordnen und verurteilen zu können. Es ist wichtig, dass wir uns positionieren, reflektieren und widersprechen für ein besseres und faireres Miteinander.